Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Sarah Nuru. Sie hat jetzt schon eine wirklich eindrückliche Lebenskurve gemacht für eine Frau von gerade mal 30 Jahren. Mit 19 gewann sie den Germany's Next Topmodel-Wettbewerb als erste Afrodeutsche, sprang dann eine ganze Weile durch die Modewelt und merkte, dass sich das doch manchmal ziemlich leer anfühlt. Heute handelt sie Fairtrade-Café und engagiert sich für Frauen vor Ort in Äthiopien. Das ist das Heimatland ihrer Eltern. Herzlich willkommen, Sarah Nuru.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Das ist immer ein Risiko, wenn man einem Gast einen Kantinenkaffee anbietet, wenn man von einem Gast weiß, dass er von Kaffee ein bisschen was versteht. Wie ist denn unserer so?
ja, ich muss sagen, ich habe, ja.
Sie zögern ein bisschen.
Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ich will niemandem zu nahe treten, aber ich trinke meinen Kaffee am liebsten schwarz und ich glaube, ich bereue es jetzt ein bisschen. Ich hätte gerne Milch und Zucker.
Bisschen muffig im Abgang.
Ja, auch ein bisschen sehr dunkel geröstet. Also es schmeckt eher ein bisschen verbrannt. Und das ist eigentlich schade, weil Kaffee auch wirklich sehr komplex und auch spannend sein kann. Und ja.
Sarah Nuru ist unser Gast. Sie war Germany's Next Topmodel vor 10 Jahren. Und weil sie das erste Dunkelhäutige war, erregte das eine Menge Aufsehen. Heute kümmert sie sich um Kaffee und damit auch ein bisschen um das Herkunftsland Ihre Eltern. Frau Nuru, Sie kommen gerade aus Äthiopien. Wie steht es denn um die neue Ernte?
Ja, es ist tatsächlich so, dass momentan ist Äthiopien, wie auch, glaube ich, die ganze ostafrikanische Region von Heuschreckenplage befallen. Also noch ist es alles in Ordnung, aber man hat Sorge, dass die Ernte dadurch komplett zerstört wird. Und ich bin froh, dass wir jetzt in der Kaffeeregion waren und da alles noch in Ordnung war.
Aber Sie machen sich Sorgen.
Ja, weil in so einem Land wie Äthiopien, wo 80% der Menschen Subsistenzbauern sind, das heißt von der Hand in den Mund leben und von der Ernte abhängig sind und somit auch ihr Überleben abhängig ist, Ist es natürlich beängstigend, wenn man bedenkt, dass durch so eine Plage Menschen verhungern können.
Sie gucken auch doppelt hin in das Heimatland Ihrer Eltern, wo Sie ein bisschen was aufbauen wollen, als auch als Geschäftsfrau, die Fairtrade Kaffee handelt und dann natürlich auch ein bisschen auf die Zahlen gucken muss, ne?
Ja, also wir haben mit unserem Business, mit Nuru Coffee, ein Social Business gegründet mit dem Ziel, durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun. Das heißt, wir wollen durch Handel, durch einen Handel auf Augenhöhe, was auch bedeutet, dass wir gucken, dass die Preise stimmen, aber eben nicht nur für uns stimmen, sondern für alle entlang der Wertschöpfungskette. Das heißt, auch für die Bauern vor Ort, diejenigen, die am meisten Arbeit leisten, aber oftmals zu kurz kommen.
Sie zahlen höhere Preise als so üblich, erwarten eine sehr gute Qualität und versuchen das alles in diesem Geschäft dann auch zusammenzubringen, ne?
Richtig, also wir arbeiten mit Kleinbauernkooperativen zusammen, die sich zu einer Genossenschaft zusammengetan hat und im Kollektiv entscheiden, wie viel ihre Arbeit, ihr Produkt und auch ihre Leistung wert ist. Und das ist, wir zahlen mehr als das Doppelte als über den konventionellen Markt. Und es ist schön zu sehen, dass wenn man den Bauern eine Chance gibt und ihnen auch Gehör gibt, dass da ein Austausch entsteht auf Augenhöhe und es für alle sich lohnt.
Kommen wir nochmal zum Produkt, das im Moment ein bisschen, ja, gefährdet ist. Sie machen sich ein bisschen Sorge wegen dieser Heuschreckenplage. Kaffee kommt ursprünglich aus Äthiopien.
Ja.
Wusste ich gar nicht.
Genau, und das wissen die wenigsten. Und deshalb haben wir uns das zur Aufgabe gemacht, eben ein Bewusstsein dafür zu schaffen, weil viele assoziieren Äthiopien mit Dürre, Armut und Hunger. Und unser Ziel ist es, gerade auch, weil unsere Eltern aus Äthiopien kommen, weil uns, das, mir und meiner Schwester, deswegen sage ich ihm wir, gemeinsam mit meiner Schwester haben wir das Business gestartet, uns ist es wichtig, dass wir die Perspektive von Äthiopien ändern. Und da war Kaffee für uns extrem naheliegend, weil eben Äthiopien das Ursprungsland ist und gleichzeitig das größte Exportgut. Und jeder Kaffee trinkt, nur die wenigsten eigentlich wissen, woher kommt der Kaffee, wie wird er aufbereitet.
Wie schmeckt denn so ein guter äthiopischer Kaffee durchaus im Vergleich zu einem Berliner Funkhaus-Kaffee?
Man muss sich das so vorstellen, dass ich habe immer das Beispiel, dass man Kaffee wie Wein betrachten muss. Es ist ein Naturprodukt und es hat auch tatsächlich viel mehr Geschmacksnuancen als Wein. Und normalerweise sind die Kaffees oftmals so eine Mischung. Also im Wein sagt man Cuvée, beim Kaffee ein Blend. Das heißt, verschiedene Kaffeesorten werden miteinander vermischt. Und dann kommt irgendwas zusammen und dann wird das geröstet. Und der äthiopische Kaffee, der besteht zu 100% aus Arabica und ist relativ mild im Geschmack und hat aber damit auch Magenschonen. Und es ist je nach Anbauregion, auch je nachdem, wo der Kaffee gelagert ist. Oftmals ist der Kaffee Gartenkaffee. Das heißt, bei den Bauern, die haben einen halben Hektar und lassen da Bananenbäume und haben auch noch andere Mangobäume oder sowas im Garten. Und man merkt es tatsächlich, schmeckt man das in der Bohne. Und das ist das Besondere, dass eigentlich jede Ernte und auch jede Region komplett unterschiedlich ist.
Und das ist dann so wie beim Wein. Sitzen Sie denn da irgendwann auch mal und schlürfen und sagen, aha, ein bisschen muffig im Abgang, leicht metallisch, schön fruchtig. Machen Sie das auch so ein bisschen? Wahrscheinlich nicht als Einzige, aber könnten Sie sowas?
Tatsächlich ist das so, dass bei jeder, wir nennen das Cupping, das heißt, also bei jedem Kaffeetesten, findet tatsächlich so eine Verkostung statt, wo man dann verschiedene Kaffeesorten hat. Wir verkosten immer blind, ohne zu wissen, welche Region. Und dann gibt es ganz klare Abläufe. Man geht von Geruch, dann geht man von Geschmack, ob das eher säurehaltig ist oder fruchtig mild. Und dann geht man natürlich auch vom Körper. Ich musste das auch alles erst lernen, ja. Und jetzt hört es sehr fachsimpel, aber das ist etwas, was wir über die Jahre hinweg uns angeeignet haben. Und wenn man sagt, was versteht man eigentlich unter vollen Körper? Ich hatte keine Ahnung. Auch für die Zuhörer, ich fand das ganz spannend. Mir hat es jemand mal erklärt, wenn man zum Beispiel Wasser trinkt und wenn man Wasser schmeckt und eine Sahne. Und eine Sahne hat ja viel mehr, ist ja viel reichhaltiger und dicker. Und so misst man eigentlich, ob etwas mehr Körper hat oder nicht. Und das fand ich ganz spannend.
Aber es klingt, als ob es Sie begeistert. Sie haben mir eine schöne Brücke gebaut. Sie konnten nämlich so richtig Kaffeetester, betriebswirtschaftliches Vorwissen in dem Maße gar nicht haben. Sie kamen aus der Modelkarriere. Sie sind sehr jung. Sie müssen sich das sehr blitzschnell und aus dem Leben heraus drauf geschafft haben. Muss man aber erst mal hinkriegen.
Ja, es war ein ziemlich langer Prozess. Also die Idee, die kam 2012 das erste Mal und dann 2014 haben wir angefangen, in die Kaffeeregion zu reisen.
Aber Kaffee als Produkt kennen Sie von klein auf, weil Sie eben äthiopische Eltern haben. Da strahlen die Augen sofort.
Ja, genau. Also in jedem äthiopischen Haushalt wird eine klassische, traditionelle Kaffeezeremonie zelebriert. Das heißt, auf offenem Feuer werden die grünen Kaffeebohnen geröstet und dann auf dem Land mit der Hand gemahlen und dreimal aufgegossen. Der erste Aufguss dient dem reinen Genuss. Der zweite Aufguss dient das Ansprechen von Problemen. Und der dritte Aufguss ist das Lösen dieser Probleme. Und das ist eine Zeremonie, die entschleunigt, die verbindet und auch eine Wertschätzung für das Produkt gibt.
Was für eine kluge Reihenfolge.
Mhm, absolut. Also das ist auch mit ein Grund, warum wir beschlossen haben, dass wir gerade jetzt in der so schnelllebigen Zeit, wo unsere Gesellschaft sich immer weiter auch spaltet, dass es auch schön ist, dass man wieder zurück zum Ursprung geht, zurück zur Sache. Und wir alle, also ich merke es persönlich, ich sehne mich nach Ruhe, nach ein bisschen Beständigkeit und auch mich auf etwas zu konzentrieren. Und so eine Kaffeezeremonie ist etwas, das ist kein Kaffee to go, weil man muss die Kaffeebohnen rösten, man muss sie mahlen, man muss sie aufgießen. Das ist ein Prozess, was man bewusst machen muss und das ist toll.
Und Sie selber machen das eben zusammen mit diesen Kaffeebauern in Äthiopien. Sie vergeben auch Mikrokredite. Das ist eine Idee des Nobelpreisträgers Yunus, besonders Frauen ein bisschen Geld in die Hand zu drücken, damit sie was machen. Was machen denn die Frauen, die Sie da unterstützen? Kaffee oder noch andere Dinge?
Wir haben beschlossen, dass wir gerade die Frauen unterstützen wollen, die gar keinen Zugang zum Kaffee, zur Kaffeeernte haben, weil nicht überall in Äthiopien Kaffee wächst.
Ach so, das ist noch ein anderes Projekt dann praktisch.
Genau, also was wir tun, ist aus dem Verkauf des Kaffees unterstützen wir die Vergabe von Mikrokrediten. Und 50% unserer Gewinne fließen in unser Verein Nuru Women, der wiederum diese Kredite vergibt. Und weil wir gemerkt haben, dass es sind die Frauen, die von der Armut betroffen sind. Es sind auch die Frauen, die meiste Arbeit machen, aber leider gar keinen Zugang zu einem eigenen Einkommen haben. Und durch eine Starthilfe in Form von einem Kredit ermöglichen wir den Frauen, sich eine eigene Existenz aufzubauen. Zum Beispiel hat eine Frau, ganz spannend, hat einen Kernspeicher gebaut und hat
auch. Ein Kernspeicher?
Kornspeicher, Entschuldigung. Kornspeicher. Genau, hat eine Frau hat einen Kornspeicher gebaut und hat Getreide auf Vorrat gekauft. Und wie jetzt, wenn eine Ernte ausfällt, kann sie das zu besseren Preisen verkaufen.
Und ein Mikrokredit, über welche Geldhöhe sprechen wir da? Was kriegen die so ungefähr?
Wir sprechen von, man muss sich vorstellen, die Frauen, die wir unterstützen, die leben im Landesinneren. Und da reicht tatsächlich schon 130 bis 250 Euro, um das Leben der Frauen nachhaltig zu verändern. Das sind in den äthiopischen Birr 4.000, 6.000 Birr. Und das ist für die Verhältnisse sehr viel Geld.
In Erding geboren, aufgewachsen in Grünbach. 400 Leute wohnen dort. Ihre Eltern stammen eben aus Äthiopien und ihre Geschichte haben sie jetzt als Buch veröffentlicht. Roots, so heißt dieses Buch. Die Eltern sind Mitte der 80er Jahre nach Deutschland gekommen. Warum?
In erster Linie aufgrund der Perspektivlosigkeit im eigenen Land. Also Äthiopien Mitte der 80er Jahre war betroffen von Hungersnot, Dürre und aber auch Bürgerkrieg. Und das hat meine Familie dazu bewogen, ihr Hab und Gut zu verlassen und in ein ganz fremdes Land zu reisen. Und zuerst kam meine Mutter mit meinen zwei Geschwistern, Susanne, damals 4 Jahre alt, und Sali, mit der ich auch mein Business habe, 10 Monate, weil es für Frauen einfacher war, ein Asyl zu bekommen.
Über Ost-Berlin kam sie noch, ihre
Richtig.
Mutter, ne?
Also es gab ein Schlupfloch, wo sie über die DDR nach West-Berlin einreisen konnte.
Ihre Mutter kam mit, wenn ich es richtig weiß, 3 afrikanischen Sprachen und ohne ein Wort Deutsch, mit 2 kleinen Kindern, alleine. Die muss sich sehr fremd gefühlt haben. Was hat Ihnen Ihre Mutter über diese Zeit erzählt?
Ja, ich habe immer dieses Bild vor Augen, wie sie beschrieben hat, dass sie nur mit einem Koffer in der Hand, Sali, ihr 10 Monate altes Kind, im anderen Arm, und Susi, die 4-jährige Tochter, sich an einem Koffer festgehalten hat und sie plötzlich an Friedrichstraße in Berlin angekommen ist und plötzlich vor einer ganz neuen Welt, ihr ganz fremden Welt, angekommen ist. Und sie hatte im Vorfeld von vielen Leuten gesagt bekommen, sie solle aufpassen, sie sollen nicht sich von fremden Menschen ansprechen lassen und sich in Gefahr geben. Aber am Ende war nicht in fremde Personen ihre größte Angst, sondern eine fahrende Rolltreppe, die sie in der Friedrichstraße am Bahnhof gesehen hat und sie nicht wusste, was das ist. Und sie plötzlich davor stand und Todesängste hatte. Und dann meine kleine Schwester mit 4 Jahren sie in die Hand genommen hat und gesagt hat, sie solle keine Angst haben. Und
Die kleine Schwester hat die große Mama an die Hand genommen und ihr die Angst genommen vor dem fremden Land, zumindest in diesem Moment.
Richtig, genau. Und das ist, was sie immer sagt, dass sie ist sehr dankbar, dass meine Schwester damals ihr so die Stütze war, aber auch, das war natürlich alles fremd und neu und auch so Dinge, die für uns so selbstverständlich sind. Aber wenn man in Afrika groß geworden ist und warme Temperaturen gewohnt ist und plötzlich im Spätseptember nach Deutschland kommt und es ist schlechtes Wetter. Also sie hat erzählt, dass sie beim Erstaufnahmelager hat sie vom Roten Kreuz Kleidung bekommen und wie sich die vielen Schichten Kleidung angefühlt haben, diese Schwere, das war für sie so sehr, sehr bemerkenswert, weil das kannte sie so nicht. Und abgesehen von der Kälte und von dem Schneeregen.
Was für bewegende Geschichten. Die Mutter voraus mit 2 kleinen Kindern, sie gab es noch gar nicht, landete in dem kleinen bayerischen Ort. Und die Familie fand, das ist auch etwas Besonderes, aber sie fand sehr viel Hilfe. Von wem vor allem?
Ja, also das Beste, was meiner Mutter und auch später meinem Vater und uns Kindern passieren konnte, war eine Familie, die meine Mutter aufgenommen hat. Hilde und Werner mit ihren 2 Kindern, die haben in der Zeitung gelesen, dass es diese Flüchtlingswelle gab. Damals waren es Hunderttausende, die diesen Schlupfloch genutzt haben und dass sie eben Unterkünfte brauchen. Und die Familie hatte ein Mehrfamilienhaus mit Wohnungen zur Verfügung und hat sich zur Verfügung gestellt. Und meine Mutter wurde denen zugewiesen. Und das war das Beste, was passieren konnte, weil sie viel mehr gemacht haben, als nur meine Mutter aufgenommen haben.
Das war eine Lehrerin und ein Arzt. Und die haben wirklich sehr viel mehr gemacht, als man auch unter gastfreundlichen Menschen vielleicht erwarten könnte. Warum eigentlich?
Ich glaube, zu Beginn war das für sie eine christliche Tat, etwas zu machen. Sie haben Platz, Nächstenliebe. Aber die haben weitaus mehr gemacht, als nur eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Sie haben meine Mutter bei Behördengängen haben sie begleitet. Sie haben der Werner hat meine Mutter das Fahrradfahren beigebracht. Sie haben Weihnachten, Ostern meine Mutter integriert und sie als Teil ihrer Familie aufgenommen. Und das ging sogar so weit, dass sie ein Jahr später meinen Vater geschmuggelt haben.
Nachgeholt haben und nach Deutschland geschmuggelt. Machen wir mal einen kleinen Sprung. Dann kam ja sie dazu, die kleine Sarah, geboren im bayerischen Erding. Und sie waren die große Attraktion, habe ich gehört.
Das ist tatsächlich so. Man mag es gar nicht glauben. Ich bin aber froh, dass ich einen Zeitungsartikel habe. Denn am Tag meiner Geburt erschien ich in der Zeitung mit der Überschrift »Das erste schwarze Baby im Erdinger Krankenhaus, die kleine Sarah«.
Verzeihen Sie, ich habe mir vorgestellt, das druckte man heute. Das erste schwarze Baby von Erding. Mhm. Das gäbe sehr vielfältige Reaktionen, oder?
Ja.
Wie ist das für Sie, wenn Sie das heute lesen?
Also ich fand das interessant, weil meine Eltern, die haben diesen Zeitungsartikel bis heute aufgehoben, weil sie stolz drauf sind. Die haben das immer als etwas Besonderes betrachtet. Und auch ich persönlich, auch in dem Artikel liest man raus, dass sie eher stolz drauf waren, dass Erding nun jetzt auch kosmopolitisch und etwas von Großstadtleben hatte. Mhm. Aber natürlich heute, wenn man drauf guckt und auch weiß, was politisch korrekt ist und politisch unkorrekt, das würde man heute, glaube ich, nicht mehr so schreiben.
Das haben Sie jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Die Geschichte Ihrer Familie ist auch die glückliche Geschichte einer letztlich sehr gelungenen Integration. Und ist es ja toll, dass es eben auch solche Geschichten gibt. Ich habe mich beim Vorbereiten gefragt, ob das womöglich für Ihre Familie in diesem konkreten Fall auch ein Vorteil war, dass Sie so in einem ganz kleinen Nest waren. Kann das sein oder ist das Fantasie? Was meinen
Nein,
Sie selber?
Nein, es ist tatsächlich so. Also natürlich hatten die es am Anfang auch nicht einfach. Also es gab es auch Momente, da waren die Türen verschlossen und die hatten Angst vor meiner Mutter, weil sie die Angst vor dieser, die kannten das nicht. Aber mit der Zeit, gerade weil man in so einem kleinen Dorf ist, bei 400 Leuten, man kann sich nicht aus dem Weg gehen. Und auch von seitens meiner Eltern, die konnten sich nicht abkapseln und verschotten und eine Parallelgesellschaft aufbauen.
Und ihre Mutter war klug. Die hat nämlich sofort die Kaffeezeremonie, von der Sie uns vorhin erzählt haben, in diesem kleinen Dorf eingeführt.
Richtig, ja. Also sie hatte, wie ich erzählt hatte, sie hatte ja nur einen Koffer dabei und hatte größtenteils Kleidung für meine Geschwister in dem Koffer, aber auch ein Set für die Kaffeezeremonie, weil das einzige Stück Heimat war, was ihr geblieben ist und sie das also mitgenommen hat. Und in Äthiopien ist das so, dass alles im Freien stattfindet. Man kann die Menschen tatsächlich beim Leben beobachten, weil alles draußen passiert. Und meine Mama, die hat in Grünbach angefangen, auf offenem Feuer diese Zeremonie zu gestalten. Und anfangs haben alle ganz komisch geguckt und haben sich gefragt, was macht diese Frau da? Und aber mit der Zeit kamen die Leute auch, weil der Duft dieses Kaffees ist ja unglaublich. Und da sind natürlich viele denen gefolgt. Und das war so der Eisbrecher.
Ich könnte natürlich gleich weitermachen, Frau Nuru, und fragen, wie äthiopisch sind Sie? Ich frage aber viel lieber, wie bayerisch sind Sie?
Also ich finde, ich tue mir ein bisschen schwer, mich zu entscheiden oder auch zu benennen, was heißt denn heute sehr bayerisch und sehr äthiopisch. Also ich freue mich, dass ich mich nicht entscheiden muss. Also ich liebe deftiges Essen. Vielleicht hat das damit zu tun, dass in Bayern wir immer gern Knödel mit Blaukraut und Schweinehaxen essen, wobei ich nicht so gern Schwein esse. Aber ich glaube, meine Essgewohnheiten sind eher bayerisch. Ich mag es eben ein bisschen wuchtiger. Und ich mag es gemütlich. Ich trinke auch gerne Bier, das muss ich gestehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es das, aber abgesehen davon was heißt denn schon eigentlich bayerisch? Also, dass ich glaube, dass ich bin so, wie ich bin und ich weiß nicht, ob das eher äthiopisch oder eher bayerisch ist.
Sarah Nuru ist zu Gast. Ihre Stimme, die hören Sie womöglich zum ersten Mal, aber Fotos von ihr haben Sie vielleicht schon gesehen, denn die vom Foto, also Sie, Frau Nuru, die gewann vor 10 Jahren Heidi Klums Fernsehmodelwettbewerb Germany's Next Topmodel. 19 Jahre waren sie damals und die erste Frau mit dunkler Haut, die da gewann. Fotos in allen Zeitungen. Wie war das? Warum haben Sie eigentlich mitgemacht?
Also mitgemacht habe ich, weil mein damaliger Freund mich da angemeldet hat. Ja, der hat mich da hingeschleppt, ohne dass ich das eigentlich wusste und auch ja, nicht zwingend wollte.
Sorry, das sagen ganz viele. Man hat mich ja nur mitgeschleppt.
Ja, genau.
Aber neugierig waren sie schon, oder?
Also ich muss sagen, dass ich wurde mit 15 Jahren das erste Mal auf der Straße angesprochen und gefragt, ob ich als Model tätig sein möchte. Und ich war aber immer viel zu schüchtern und hatte so viele Selbstzweifel, mich 3 Leuten bei einer Agentur vorzustellen. Die Vorstellung dann eben, mich vor einem Millionenpublikum auszusetzen, war so absurd, dass ich niemals selber auf den Gedanken gekommen wäre. Aber mein Freund hat sehr viel in mir gesehen, viel mehr, als ich selber mir je erlaubt hätte, und hat mich dahin geschleppt. Und es war tatsächlich so, dass ich anfangs sehr skeptisch war, aber ich glaube auch aus Selbstschutz, weil ich Angst hatte dann, wenn ich es zu sehr gewollt hätte, weil es ist ja sehr willkürlich. Und ich war immer so, nee, das ist alles getürkt.
Also Ihnen hat es jedenfalls genützt. Sie waren eine in den ersten Jahrgängen von diesem Wettbewerb. Heidi Klum nutzt dieser Wettbewerb auf jeden Fall sehr viel, schon finanziell. Viel Kritik gibt es trotzdem, das wissen Sie auch. Mhm. Fleischbeschau junger Mädchen oder verletzende Kritik hört man oft. Wie sehen Sie das?
Damals, als ich da mitgemacht habe, gab es die Debatten so noch nicht in voller. Also ich glaube, in gewissen Milieus, in gewissen Zeitungen war das schon immer sehr kritisch. Aber ich als junge Frau habe das überhaupt gar nicht so wahrgenommen. Ich verstehe die Kritik heute schon, gerade wenn man bedenkt mit der MeToo-Debatte und auch im 21. Jahrhundert das Bild der Frau. Ja, wie möchte man dargestellt werden und was ist es auch das Bild, was vermittelt wird. Aber ich bin auch der Meinung, dass jeder da freiwillig ist und jeder mittlerweile weiß, worauf man sich da einlässt. Also ich habe weder Mitleid mit den jungen Frauen, selbst es gibt auch nichts zu bemitleiden. Also
Man muss ja nicht.
Und mir hat die Sendung sehr viel gebracht. Ich wäre heute nicht da ohne diese Plattform, und man muss die Sendung in Verantwortung nehmen, warum sie das ausstrahlen. Aber ich glaube auch, das ist mir nämlich wichtig, dass man auch als Eltern den Kindern, die das gucken, oder den jungen Frauen, die es gut vermittelt, dass es am Ende des Tages auch eine Fernsehsendung ist und dass es dazu dient, den Zuschauer zu unterhalten, und dass man das dann auch unterscheiden muss.
Dann stapfen wir mal ein bisschen voraus. Sie haben gewonnen, unter anderem natürlich auch, weil man Ihnen weder das Bier noch das deftige Essen irgendwie ansieht. Und Sie sagten, für mich war es eine Chance. Sie haben dann eine Weile oder arbeiten immer noch ein bisschen, aber eine Weile sehr viel als Model gearbeitet. Wie sieht eigentlich so ein Modelalltag aus?
Ja, in der Regel beginnt das ziemlich früh. Man geht ins Studio oder zur Location, wenn es im Freien fotografiert wird. Man wird 1-2 Stunden geschminkt, je nachdem, was.
1-2 Stunden?
Ja, also da wird sehr viel gemacht, damit man so ausschaut, wie man ausschaut. Also das ist alles nicht so natürlich, wie man denkt. Also da sind viele Menschen, die ihr Handwerk verstehen und einen 1-2 Stunden schön machen. Und das ist auch etwas, was wichtig ist zu erwähnen, dass bei keiner schaut in der Regel so aus. Gott sei Dank gibt es da eben Make-up und.
Es wird viel mit einem gemacht.
Richtig, ja.
Man muss auch eine ganze Menge mit sich machen lassen. Man muss gut funktionieren.
Man muss gut funktionieren, und man muss auch wissen, dass man als Model eine ausführende Kraft ist. Also man hat nichts zu entscheiden. Der Fotograf, der Kunde, die haben ein ganz bestimmtes Bild und eine Idee, eine Vorstellung, wie sie was haben möchte, und man führt das aus. Also ich kann nicht sagen, ah, das gefällt mir nicht, das steht mir nicht, aber das ist auch nicht meine Aufgabe. Es ist ja auch etwas Kreatives, also eine Marke oder ein Designer, der hat eine gewisse Vorstellung, und meine Aufgabe als Model ist, diese bestmöglich umzusetzen. Und wenn man das weiß, ist es auch okay.
Irgendwann haben Sie dann gemerkt, und wenn ich jetzt mit Ihnen rede, glaube ich das sofort, mit einer reflektierten, klugen jungen Frau spreche, irgendwann haben Sie gemerkt, das bin ich nicht oder das ist zumindest nicht alles, mich hübsch fotografieren zu lassen. Wie kam das eigentlich? Gab das Schlüsselerlebnisse, dass Sie gesagt haben, also irgendwie, so nett das ist, mag ich hier nicht nur allein rumkurven?
Ich hatte ein richtiger Schlüsselmoment war, als ich für eine Fernsehsendung den teuersten Eisbecher der Welt probieren sollte. Und dieser Eisbecher hat 1.000 Euro gekostet.
Ups.
Und für mich.
Wodurch?
Gute Frage. Also es war mit Blattgold versehen, mit Schokolade aus Madagaskar und irgendwelchen Mandeln, die sehr speziell waren. Also absurd. Und ich sollte in die Kamera suggerieren, dass das erstrebenswert ist. Und für mich war das einfach nur falsch. Ich habe mich so geschämt, weil ich mir gedacht habe, das ist das, was die Leute von mir sehen, das ist das, was sie vermitteln sollen. Und das hat so gegen meine persönlichen Werte, wenn man bedenkt, dass ich zu dem Zeitpunkt und auch heute noch sehr aktiv mich so sozial engagiert habe.
Sie waren schon in Äthiopien gewesen und haben Leute gesehen, die nicht genug zu essen hatten. und in Limöten waren.
Richtig, ich habe zeitgleich zu meinem Sieg 2009 wurde ich gefragt, für die Karl-Heinz-Böhm-Stiftung Menschen für Menschen mich sozial zu engagieren und bin, seit ich 19 bin, immer wieder ins Landesinnere gereist, nach Äthiopien, und wurde eben mit der extremen Armut konfrontiert. Und diese zwei Welten und diese große Schere, das war sehr schwierig zu vereinbaren. Und eben mit diesem Eisbecher, das war dann für mich so der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, das geht zu weit.
Wie haben Sie das überhaupt bewältigt? Sie sagen, das war die Schlüsselstelle, glaube ich sofort. Aber das muss sehr kurios sich angefühlt haben.
Es war ein schleichender Prozess. Ja, es ist so rückblickend, also ich habe mir immer sehr schwer getan. Ich habe versucht, das nicht an mich ranzulassen. Auf der einen Seite war ich ja dankbar für all die Chancen, die ich bekommen habe. Ich komme aus einfachen Verhältnissen. Meine Eltern haben sehr viel verzichtet, damit ich das Leben oder meine Geschwister das Leben leben dürfen, wie wir es tun. Und deswegen war ich so im Zwiespalt, diesen Zugang zu einer neuen Welt, die mir so fremd war. Aber gleichzeitig wurde ich konfrontiert mit einer Realität, die auch sehr viel mit meinen Wurzeln zu tun hat. Also meine Familie kommt von da. Also wäre meine Familie nicht nach Deutschland gekommen, hätte meine Zukunft genauso ausschauen können. Und das war immer etwas, was mir vor Augen geblieben ist und was das alles sehr erschwert hat.
Sarah Nuro hat als erste schwarze Gewinnerin vom Germany Next Topmodel-Wettbewerb für Aufsehen gesorgt und das dann ganz klug ummünzen können in soziales Engagement. Sie wurden angesprochen von der Hilfsorganisation Menschen für Menschen der Äthiopienhilfe. Aus Äthiopien stammen ihre Eltern. Da haben sie dann ihre zweite Heimat noch mal ganz anders kennengelernt?
Richtig, ja. Also um nicht zu sagen, zum ersten Mal kennengelernt, weil ich war mit 14 das erste Mal da, aber habe so gut wie gar nichts gesehen.
Affen und Nilpferde.
Richtig, genau. Also typische Touristenattraktionen haben wir besucht und also wirklich mit der Realität und vom Landesinnere haben wir wenig gesehen. Und durch die Zusammenarbeit mit Menschen für Menschen habe ich sehr, sehr früh Einblicke bekommen, die ich normalerweise oder auch viele normalerweise nicht bekommen.
Was zum Beispiel?
Ja, komplette Armut. Menschen, die im Existenzminimum leben, Menschen, die keine Schuhe haben, Menschen, die stundenlang zu Fuß gehen, um sauberes Trinkwasser zu bekommen, weil der nächstgelegene Brunnen 3 Kilometer weit weg ist. Frauen, die kiloweise Holz tragen, weil sie keine Elektrizität haben und mit Holz feuern müssen, um kochen zu können. Kinder, die keine Schule besuchen können. Das sind alles Dinge, die ich so nicht kannte und mir auch gezeigt haben, wie privilegiert ich eigentlich bin. Also ich wurde so mit meinen Privilegien konfrontiert.
Und Sie kamen hin mit touristischen Erfahrungen von Äthiopien. Nochmal zurück zu Ihnen selber. Äthiopische Eltern, sind Sie eigentlich mehrsprachig aufgewachsen oder wie ist das?
Ja, also es ist so, dass Äthiopien hat über 80 verschiedene Sprachen und meine Mutter, die kommt aus dem Norden, mein Vater kommt aus der Nähe von Addis, das heißt, sie selber haben nicht die gleiche Sprache gesprochen. Oh. Und zu Hause, weil sie sich an der Grenze zu Sudan kennengelernt haben, haben wir immer Arabisch gesprochen, was viele Leute, gerade wenn ich jetzt in Äthiopien bin, die immer nur Fragezeichen haben, weil diese Sprache gar nicht in Äthiopien gesprochen wird, aber wir haben primär zu Hause Deutsch und Arabisch gesprochen.
Und wenn Sie in Äthiopien sind, sprechen Sie dann ein bisschen mit deutschem Akzent? Oder wie ist das?
Ja, ist tatsächlich so. Mittlerweile kann ich die Amtssprache Amharisch sehr gut, aber mit einem sehr, sehr schlimmen und sehr aktiven deutschen Akzent, was oft lustig ist, weil das ist so ein Icebreaker, wenn wir mit den Frauen sprechen und sie ein bisschen skeptisch uns gegenüber sind, weil wir sehen äthiopisch aus, aber dann doch nicht, weil wir sehr westlich sind, wie wir gekleidet sind. Unsere Haltung ist sehr europäisch. Und plötzlich spreche ich am Äthiopisch, aber mit einem ganz deutschen Akzent. Da werde ich ganz oft ausgelacht. Und das ist dann etwas, was die Stimmung auflockert.
Jetzt lachen Sie. Ist das manchmal schwierig, dieses Pendeln zwischen zwei Kulturen? Oder ist das, was Ihnen auch einfach Vergnügen macht?
Ich finde es spannend, weil ich mit jeder Reise auch ein Stück weit über mich erfahre und auch lerne. Ich finde es toll, mit zwei Kulturen aufzuwachsen. Ich glaube, die Tatsache, dass meine Eltern beide aus Äthiopien kommen. Es erleichtert mir das Ankommen in Äthiopien. Ich finde das großartig und ein Geschenk eigentlich.
Wie spiegelt sich eigentlich diese doppelte Kultur in Ihrem eigenen Leben inzwischen in Berlin? Beim Kochen, beim Essen, Musik, spiegelt sich das irgendwie?
Ja, ich glaube, im Hinblick auf In Äthiopien wird alles geteilt. Man teilt das Essen, man isst von einer Platte, man isst mit den Händen und teilt. Es ist nicht so, dass jeder einen Teller hat wie bei uns und jeder sein Gericht, sondern es ist immer ein Miteinander. Und ich merke das in meinem Alltag. Ich liebe es, wenn ich Gäste habe. Ich liebe, wenn es voll und laut ist. Ich brauche keine Distanz. Also ich glaube auch, dass ich ich mag es hektisch, unruhig und laut. Aber auch da wieder, ist das jetzt primär äthiopisch oder deutsch? Ich finde, es ist wichtiger, das so zu akzeptieren, wie es ist, wie zu versuchen, das einem oder anderem zuzuordnen.
Es ist klar, dass Sie diese ganze Entwicklung genommen haben durch Ihr schönes Gesicht, Ihre schöne Gestalt. Es ist aber auch eindrucksvoll, wie Sie das dann umgemünzt haben. Inzwischen sind Sie Botschafterin für nachhaltige Entwicklung, ernannt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Was können Sie da konkret von sich einbringen?
Ja, durch die Arbeit mit unserem Unternehmen und auch das viele Reisen nach Äthiopien und wirklich im direkten Zusammenarbeiten mit den Bauern vor Ort, weiß ich, wo die Missstände sind, weiß ich, was falsch gemacht wird und auch, was man vermeintlich besser machen kann. Und ich glaube, dass mit diesen Erfahrungen ich viel erzählen kann, aber auch, wie sagt man, eine Zielgruppe erreiche, gerade wenn man bedenkt, dass ich eben aus der Modebranche komme. Mhm. Germany's Next Topmodel. Das sind alles Dinge, die man nicht zwingend mit einem Bundesministerium für nachhaltige Entwicklung assoziiert. Und ich glaube, das ist ganz spannend, dass man diese zwei Welten vereint.
Das ist ja auch ein Leben im Schnelldurchlauf, was Sie in diesen 30 Jahren geführt haben. In die Berühmtheit katapultiert, dann soziale Projekte aufgezogen. Sie sind gerade mal 30. Wovon träumen Sie jetzt? Möchten Sie vielleicht noch irgendwas besonders vertiefen, sei es wirtschaftlich, sei es kulturell, irgend noch was studieren? Wovon träumen Sie im Moment? Ist ja noch alles möglich.
Ja, es ist eigentlich ganz schön. Im Moment denke ich mir, ach, mit unserem Business, uns gibt es erst seit 3 Jahren. Ich habe das Gefühl, wir lernen jeden Tag was Neues. Also ich habe das Gefühl, ich habe auch noch gar nicht ausgelernt und wir sind erst am Anfang. Also ich finde das ganz spannend. Ich bin neugierig und aber auch aufgeregt, weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wohin die Reise geht. Ich hoffe, das läuft so gut weiter, aber ich bin auf jeden Fall auch offen für neue Dinge und
deshalb, schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal.
Wir haben mit dem Kaffee begonnen. Lassen Sie uns auch mit dem Kaffee aufhören. Ein Lieblingsgetränk von Ihnen soll kalter Kaffee sein. Das ist für viele eine absolute Horrorvorstellung. Helfen Sie mir.
Ja, es ist tatsächlich so, wie ich meinen Kaffee in der Regel trinke, weil ich...
Kalt.
Immer kalt, ja. Also ich mache mir morgens meinen Kaffee und dann mache ich hier die und dann mache ich irgendwelche anderen Dinge. Und sobald ich in den ersten Schluck nehme, ist der kalt. Und ich bin aber... Ich finde das so schade, wegzuschütten. Deswegen, mittlerweile liebe ich den so.
Das ist wirklich eine Eigentümlichkeit von Sarah Nuru. Ich interessiere mich zum Schluss noch dafür. Haben Sie die Kaffeezeremonie à la Mama, haben Sie die übernommen und macht die Mutter sie selber noch?
Ja, meine Mutter, die macht die Kaffeezeremonie an jedem Mittwoch, seit ich auf der Welt bin und schon viele Jahre vorher, weil sie an einem Mittwoch nach Deutschland kam und das ihr so viel Gutes gebracht hat. Und das ist eine Tradition, die sie bis heute aufrecht gehalten hat. Und auch ich mache hin und wieder eine Zeremonie, wobei ich selber gar kein Equipment besitze, weil in der äthiopischen Kultur kriegt man das erst, wenn man verheiratet wird. Oder verheiratet wird, haha. Wenn man heiratet.
Für uns nochmal die drei Gänge. Der erste war zum...
Der erste Aufguss dient dem reinen Genuss. Der zweite Aufguss das Ansprechen von Problemen und Sorgen. Und der dritte und letzte Aufguss ist dafür da, dass man Lösungsansätze findet.
Vielen Dank, Sarah Nuru, auch für diesen Schluss. Wir werden versuchen, den im Alltag zu beherzigen und sonst zur Kaffeezeremonie aller Äthiopien ansetzen. Vielen Dank und alles Gute für Sie.
Vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.